Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Guter Gott, einfach mal von uns wegschauen. In den Himmel, in die Weite, in andere Zeiten und Welten, uns einfach mal loslassen können. Dazu lädt uns dein Wort immer neu ein. Dazu lädt es uns ein, dich anzubeten, dir die Ehre zu geben. Dazu lädt uns diese Zeit, ein ist einfach mal zu wagen, nicht immer nur um uns, um unsere Herausforderungen zu kreisen, sondern das einfach mal loszulassen auf dich hin. Deshalb sei dein Wort dein Licht auf unserem Weg und unseres Fußes Leuchte. Tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Im Namen Jesu Christi, ihr Lieben, ich möchte euch ein ganz besonderes Konfliktbearbeitungsinstrument heute und jetzt einmal an die Hand geben. Ihr ahnt es vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich eine der hilfreichsten Entdeckungen, die man je gemacht hat. Und zwar ist das die Reise nach Jerusalem. Wenn wir jetzt einen kinderorientierten Familiengottesdienst hätten, würde ich das jetzt natürlich mit euch spielen. Wir würden also alle Bänke rausräumen, die zu viel wären, und dann würden wir das machen und die Jüngeren würden die Älteren unterm Arm nehmen und zum nächsten Stuhl geleiten. Das können wir natürlich jetzt alles so nicht machen, aber ich habe ein sehr schönes Video gefunden, das ich euch dazu gerne zeigen möchte. Es ist, glaube ich, ein Werbevideo einer schweizerischen Verkehrsbetrieb-Unternehmensgesellschaft. Deswegen sind die Worte nur schwer zu verstehen. Es ist irgendein Schweizerdeutsch. Aber ihr werdet, glaube ich, merken, worum es letztendlich geht. Wir machen ein bisschen die Scheinwerfer runter, damit man es besser sehen kann. Video bitte ab.
Entschuldigung, das ist jetzt nicht ernst.
Doch.
Komm schon auf, ich bin nachher gewesen.
Aber langsam.
Könnt ihr bitte hierher sitzen?
Das wäre besser, so wie du aussiehst.
Wie bitte?
Du sitzt im Büro schon genug, sieht man dir ja an.
Jetzt willst du mich beleidigen, du Tischbombe.
Tischbombe? Weißt du was? Schau, vorne ist gut.
Deine Mutter hat dir gescheit mal ein bisschen Manieren beigebracht.
Jetzt bringst du meine Mutter ins Spiel.
Ja.
Bist du lebensmüde?
Ja. Willst du sterben oder was?
Du willst mir drohen.
Ich weiss, wie man das löst.
Ich geh. Achtung. Fertig. Los.
Gratulieren. Weltklasse.
Merci. Nicht für ungut.
Ja, wo musst du her?
Am Bahnhof.
Ich gehe.
Ah.
Schöne Fahrt.
Gleichfalls.
Das wäre doch schön, ne? Es gibt irgendwo Krach oder Streit und dann sagt man einfach mal alle raus. Einmal ums Haus laufen und dann kommt man irgendwie ein bisschen abgekämpft und entspannt wieder an und hat dann einfach die Chance, nochmal sich wieder neu in der ganzen Situation zu sortieren. Das ist eine Form von Reise nach Jerusalem, die finde ich ganz spannend, kann man natürlich sowohl global wie lokal denken. Es ist ja häufig so, dass also bei Streitereien man einfach mal den Raum verlässt, kurz durchatmet, sich dann wieder begegnet und dann hat sich was geändert. Global ist es ein bisschen schwierig, also ganze Länder zu räumen, um einfach mal neu anzufangen. Das wird ein bisschen kompliziert, obwohl, naja, der eine ist da ja vielleicht gerade bei. Trotzdem will ich euch damit auf den Weg bringen, zu sagen, dass wenn zwei einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung haben, dass damit immer die ganze Gemeinschaft auch betroffen ist, wie ihr in dieser Straßenbahn vielleicht gemerkt habt. Und da muss es irgendeinen geben, der sagt 1, 2, 3 und dann mischen wir den ganzen Kram nochmal neu auf. Und da muss man gucken, wo sein eigener Platz ist, da muss man vielleicht auch mal loslassen und da muss man etwas Neues suchen und etwas Neues finden und sich gemeinsam tragen. Diese Erfahrung macht in einer ganz besonderen Reise nach Jerusalem Paulus übrigens auch. Und zwar im 21. Kapitel der Apostelgeschichte wird der letzte Abschnitt der dritten Missionsreise beschrieben. Das sehen wir einmal auf einer Karte, dieses Bild. Und genau, das ist die Rückreise und den dazugehörigen Text, die dazugehörigen Zeilen, die liest uns jetzt die Christiane.
Nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, fuhren wir ab, kamen auf direktem Weg nach Kos, erreichten am nächsten Tag Rhodos und dann Patara. Dort fanden wir ein Schiff, das nach Phönizien fuhr und ging an Bord. Als Zypern in Sicht kam, steuerten wir südlich an der Insel vorbei mit Kurs auf Syrien. In Tyros musste das Schiff die Ladung löschen, und wir gingen an Land. Wir suchten die Jünger am Ort auf und blieben eine Woche bei ihnen. Vom Heiligen Geist getrieben, warnten sie Paulus vor der Reise nach Jerusalem. Als unser vorgesehener Aufenthalt zu Ende ging, begleiteten sie uns mit ihren Frauen und Kindern bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir mit ihnen nieder und beteten. Dann verabschiedeten wir uns und bestiegen das Schiff, während sie nach Hause zurückkehrten. Von Tyros fuhren wir nach Ptolemais. Dort war unsere Reise zu Ende. Wir besuchten die Brüder und Schwestern am Ort und blieben einen Tag bei ihnen. Am anderen Morgen gingen wir zu Fuß weiter und erreichten Caesarea. Dort kehrten wir im Haus des Evangelisten Philippus ein. Er war einer aus dem Kreis der Sieben und hatte vier Töchter, die ehelos geblieben waren und die Gabe hatten, prophetische Weisungen zu verkündigen. Nach einigen Tagen kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus. Er trat in unsere Mitte, nahm Paulus den Gürtel ab, fesselte sich damit die Hände und die Füße und sagte: So spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem genauso fesseln und ihn den Fremden ausliefern, die Gott nicht kennen. Als wir das hörten, flehten wir und ebenso die Brüder und Schwestern am Ort Paulus an, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er aber sagte: Warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch für Jesus, den Herrn, zu sterben. Da Paulus sich nicht umstimmen ließ, gaben wir nach und sagten: Wie der Herr es will, so soll es geschehen. Nach diesen Tagen in Caesarea machten wir uns wieder reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Einige Jünger aus Caesarea begleiteten uns. Sie brachten uns zu einem Mann namens Mnason aus Zypern, bei dem wir unterwegs ein Nachtquartier fanden. Er war ein Jünger aus der Anfangszeit. Bei der Ankunft in Jerusalem wurden wir von den Brüdern und Schwestern herzlich aufgenommen.
Ich finde das beeindruckend, dass es heute auch noch so sein kann, dass wenn man im Leben so unterwegs ist, sowohl innerlich als auch äußerlich, dass wir so Anlaufstellen haben, dass überall auf der Welt kleine und große christliche Gemeinschaften sind, bei denen man anklopfen kann und ankommen darf. Da gibt es die ganz kurzen Begegnungen, so für einen Gottesdienst, weil man in dieser Stadt gerade zu Besuch ist und dann fühlt man sich in diesem Gottesdienst im weitesten Sinne zu Hause, je nachdem, ob einem die Liturgie oder die Tradition zusagt oder nicht, aber das sind schon Christen und man fühlt sich ein bisschen dort angekommen oder man fühlt sich dann über Tage und Wochen, wenn man eine längere Zeit an einem Ort bleibt, auch begleitet und auch Anteil genommen in den Begegnungen. Dass das so ist, finde ich ein großes Geschenk. Das habe ich sowohl in französischen Gemeinden erlebt, als wir Freizeiten in Südfrankreich gemacht haben. Das habe ich während meiner Studiensemesterzeiten erlebt. Das habe ich in den kleinen Dingen erlebt, wenn ich irgendwo eine Woche Urlaub mache. Ich gehe immer mal kurz an der Kirche da vorbei vor Ort und gucke, ob mich das einlädt und ob mich das anspricht. Und das finde ich eine tolle Geschichte, weil Paulus macht genau diese Erfahrung auch, jetzt auf seiner Rückreise. An vielem ist er ja beteiligt gewesen, dass diese Gemeinden dort auch da entstanden sind. Und die kannten ihn natürlich auch. Das ist nochmal was anderes, ob jetzt einer von uns irgendwo in Berlin in den Gottesdienst geht, in den Dom oder Wolfgang Huber. Das sind schon andere Kategorien, aber im Groben und Ganzen finde ich das beeindruckend, dass das tatsächlich so ist. Paulus macht ja unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Begegnungen, die er dort auf diesem Wege nach Jerusalem sich angedeihen lassen darf. Da sind, das Ganze fängt an, wir können die Karte bitte noch mal einmal haben. Wir landen zum Beispiel in Tyrus, die Begegnung in einer Hafenstadt im Süden des damaligen Phönizien, also im heutigen Libanon. Und da ist für mich dieses beeindruckende Moment, dass es da ja auch diese Wahrnehmung gibt. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem und dieser Ort wird ihm auf Dauer nicht gut tun. Und sie wollen ihn davon abbringen, dass er sich auf diesen Leidens- und ja bis hin auch Sterbensweg macht. Und er lässt sich davon aber nicht abbringen. Er reist weiter und dann gibt es dieses Gebet am Strand. Das heißt, sie begleiten ihn bis zum Abfahrtspunkt und lassen ihn jetzt nicht einfach so los und weiterreisen und sagen, naja gut, okay, wenn du nicht auf uns hören willst, dann sieh doch zu, wie du damit fertig wirst. Nein, sie begleiten ihn bis zum Strand, bis zur Abfahrt und beten nochmal für ihn. Das ist eine Form von gastfreundschaftlicher Anteilnahme in einer Gemeinde, die ich sehr beeindruckend finde. Also das Erste ist wirklich die Gastfreundschaft, dass man ankommen darf und man wird aufgenommen. Gastfreundliche Gemeinde ist ein großes Plus in unserer Gesellschaft geworden und dass es überall von Gott gepflanzte Orte gibt, an denen Menschen auf ihrem Lebensweg Halt machen können. Sie müssen nicht immer dann ihr ganzes Leben da bleiben. Sie können einfach so, ja, ein Zuhause auf Zeit haben und dann reisen sie irgendwie weiter. Aber für dieses Zuhause auf Zeit, da dürfen sie Gastfreundlichkeit erleben. Im Gottesdienst wahrgenommen zu werden, hinterher im Kirchcafé nicht alleine am Tisch zu sitzen, zu fragen, sehen wir uns nächste Woche wieder, was machst du denn, das Gespräch zu suchen. Das ist tatsächlich ein Qualitätsmerkmal von Gemeinde. Und da überall, wo das gelingt, da spürt man das an dieser Atmosphäre, wo dann die Menschen einfach unberührt auch wieder auseinandergehen, da spürt man das eben tatsächlich auch. Das zweite wichtige Merkmal von Gemeinde ist ehrliche Anteilnahme. Also wirklich zu fragen, wie geht's dir? Und es ernst zu meinen, also nicht im, man tut oft, glaube ich, den Amerikanern ein bisschen Unrecht, aber dieses oberflächliche How do you do? Oder wo dann einfach immer nur, oh, fine. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen. Allen Amerikanern in der Öffentlichkeit geht es immer gut. Das ist anscheinend irgendwie so ein Ding zwischen denen. Wenn man uns Deutsche fragt, wie geht es dir, und man meint es ernst, dann kriegt man auch entsprechend was zu hören. Das will man aber normalerweise da in Amerika wohl anscheinend nicht. Auch da bestätigen die Ausnahmen die Regel. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir uns deshalb so schwer tun damit, weil die Nähe, die ein amerikanischer Mensch mit dieser Frage bei uns hervorruft, von ihm gar nicht eingehalten werden will. Und das macht es oft so schwer für uns. Entweder stellt man die Frage einfach gar nicht, dann will man das auch nicht wissen und dann ist auch gut so. Aber wenn man mich schon fragt, dann will ich aber auch gehört werden. Und dann guckt der Amerikaner immer ganz irritiert und will eigentlich schon zum nächsten Starbucks. Aber ich will doch. So. Das heißt, man muss ein bisschen auf einer Ebene sein, aber das Anteilnehmende, wie geht's dir, und dann auch tatsächlich erzählen dürfen und zu wissen, das bleibt auch in unserem Bereich, und ich darf auch tiefer gehen und ich darf auch ernster werden und ich darf auch trauriger werden und ich darf auch fröhlicher werden, das ist auch ein Kennzeichen von Gemeinde. Und das passiert da auf dieser Reise ja auch. Das heißt, die sagen, da kommt nicht einfach nur der große Apostel Paulus vorbei und hält Hof, wie das ja manchmal auch so bei katholischen Kollegen oberer Etagen ist, die dann also durch die Lande reisen und also so Kommunionen und Weihen und also so in Mengen vornehmen und dann weiterziehen. Ich habe das mal so wahrgenommen, der Kollege, wie heißt denn, Fritz Barkay, genau, der Kollege Barkay, der muss ja in der Adventszeit immer als Nikolaus ins Seniorenwohnheim nach Annen, das ist das? Josefs, genau, ist ja so in das Josefshaus, und dann muss der tatsächlich als Nikolaus 160 Salbungen vornehmen. Das heißt, der rauscht da einmal durch diese ganzen Zimmer, der ist hinter, ich habe den mal erlebt abends, dann haben wir uns nochmal getroffen, der war fix und alle, aber das machen die salben einmal so an dir vorbei und lächeln einmal als Nikolaus und dann sind die wieder weg. Geht auch gar nicht anders. Aber das ist bei Paulus eben nicht so gewesen. Das heißt, der große Apostel fliegt nicht einfach nur segnend einmal vorbei und er wird hochachtungsvoll dann ehrerbietig zur Kenntnis genommen, aus der Ferne nochmal gewunken, sondern er bleibt und er wird gehört und man erzählt sich und er darf erzählen. Und man weiß von ihm, dass er nach Jerusalem geht und dass das keine schöne Zeit ist, die vor ihm liegt. Und dann nimmt man Anteil und sagt, lass es. Man gibt sogar einen Rat, lass es. Und er sagt, nö. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Das ist eine der interessantesten Entdeckungen für mich in dieser ganzen Geschichte. Also man nimmt Anteil und man investiert auch in ihn. Also die Gaben einer Gemeinde werden auch den Gästen, die man hat, zur Verfügung gestellt. Das passiert dann zum Beispiel in dieser Gemeinde in Caesarea, wo ja der... War doch Caesarea, nicht, dass ich mich jetzt da vertue. Wo dieser Prophet Agabus auftaucht. Und seine Gabe des prophetischen Redens in die Zukunft blicken, dem Paulus zur Verfügung stellt. Und dieses Bild, er nimmt dem Paulus ja den Gürtel ab und bindet ihn und sagt, so wirst du gebunden werden von denen, die nicht an Gott glauben. Und du wirst dann gefangen weggeführt werden. Also es werden auch im Guten und im Anstrengend die Gaben der Gemeinde zur Verfügung gestellt, um den Menschen auf seinem Lebensweg zu begleiten. Und trotzdem sagt Paulus nochmal, nö, ich mache mich doch tatsächlich weiter auf den Weg. Und dann die letzte Etappe, auch gemeinsam unterwegs sein mit den Leuten, die ihn begleiten, ist viel Schweigen, dann von der Küste nach Jerusalem, viel Schweigen, sehr anstrengend, sehr viel nachdenken, sehr viel mit sich selbst allein bleiben und auch das miteinander auf dem Weg teilen. Das ist auch Gemeinde auf Zeit, wo man sich aushält, wo man miteinander schweigen kann, wo man sich zuhört, wo man miteinander unterwegs ist, auch wenn man gerade jetzt nicht mehr viel zu sagen hat. Man hat eigentlich alles in den letzten 3 Monaten der Reise schon gesagt, man hat sich nicht mehr viel zu sagen, aber man bleibt zusammen und begleitet sich auf diesem Lebensweg. Auch das ist Gemeinde. Und das Wichtigste für mich in dieser ganzen Geschichte ist ein ganz spannendes Erlebnis, denn Paulus macht sich ja auf den Weg, das kann man in Apostelgeschichte 20 lesen, macht sich ja auf den Weg im Bewusstsein vom Heiligen Geist gesendet zu sein, jetzt nach Jerusalem zur Gemeinde dort und dann auch alles ertragen zu müssen, was in Jerusalem passiert, bis hin zu seinem Tod und zu seinem Weggeführtwerden irgendwann nach Rom. Es steht da so bewusst und unter dem Eindruck des Heiligen Geistes auf diesen Weg gegangen. Und dann steht aber in unserem Text zweimal, dass vom Heiligen Geist erfüllt die Menschen in der Gemeinde sagen, lass es. Der Prophet Agabus, vom Heiligen Geist erfüllt, diese Zeichenhandlung an Paulus vornimmt und sagt, das wird dir passieren. Und die anderen sagen dann, lass es, vom Heiligen Geist erfüllt. Und da muss man einfach mal fragen, ist der Heilige Geist mit sich uneins? Wer hat denn da, wie? Paulus ist überzeugt davon, Der Agabus ist überzeugt davon, die Gemeindeglieder sind von ihrer Meinung überzeugt. Und jetzt? Die Uneindeutigkeit kann tatsächlich auch ein Merkmal des Heiligen Geistes werden in so einer Geschichte, weil nämlich jeder und jede miteinander um die Wahrheit im weitesten Sinne ringen muss. Jesus sagt, ich lasse euch den Geist, der euch in alle Wahrheit leiten will. Aber diese Wahrheit ist nicht immer eindeutig, auch in dieser Geschichte nicht. Sie selbst sind alle davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Paulus auf dem Weg nach Jerusalem, die Gemeindeglieder, die ihm begegnen auf dem Weg, lass es. Und das Beeindruckende ist eben an dieser Geschichte, dass sie sich nicht loslassen im Sinne von, dann mach doch, was du willst. Wenn du nicht auf uns hören willst, dann sieh doch zu, wo du bleibst. Aber Paulus geht auch nicht im, ihr könnt mir überhaupt gar nichts sagen und nicht reinreden und ihr seid sowieso alle doof, ich mache jetzt, was ich will. Sie bleiben eine Lebens- und Leidensgemeinschaft auf diesem Weg. Auch wenn sie davon überzeugt sind, dass es nicht gut ist, das, was Paulus da tut, knien sie am Strand nieder und segnen ihn für seinen Weg. Obwohl sie nicht überzeugt sind davon. Und das Gleiche geschieht auch im Nachgang zu dieser Agabus-Szene. Das heißt, Gemeinde ist auch die Erlaubnis, sich gemeinsam irren zu dürfen. Das heißt, keiner von uns sollte in einer Gemeinde solche Sätze, ich meine, ich hasse sie nun auch persönlich und wenn ich sie irgendwem schon mal gesagt habe, dann tut es mir im Nachhinein noch leid, aber solche Sachen, ich hab's doch gewusst. Oder, das habe ich euch doch gleich gesagt. Oder, ich hatte recht. Es ist fürchterlich. Es hilft nichts, es bringt nichts. Und wenn man dann tatsächlich hinterher, keine Ahnung, Paulus kommt ja in Gefangenschaft und Paulus wird ja weggeführt und dann nochmal auf dem Rückweg gehört zu bekommen, ich hab's dir doch gleich gesagt. Es hilft nichts. Und ich finde, dass die unerquicklichsten Sätze in so einer und die unseelsorglichsten und die unbarmherzigsten Sätze, die man da machen kann. Das ist übrigens der Unterschied zwischen einem Besserwisser und einem Klugscheißer. Den Unterschied kennt ihr? Zwischen einem Besserwisser und einem Klugscheißer? Ein Besserwisser kommt daher und sagt, um das mal klarzustellen. Und der Klugscheißer sagt, sag mal, wusstet ihr eigentlich? Das ist ein kleiner seelsorglicher Unterschied. Der andere will nämlich einfach Recht haben. Und der Klugscheißer möchte einfach von seinem Wissen Anteil geben an euch. Sag mal, wusstet ihr eigentlich? Ich habe gedacht, das ist aber nichts, wo man den anderen jetzt mit überfahren kann. Aber um das mal klarzustellen. Ihr könnt mich einordnen, wo ihr mich jetzt gerne haben wollt, an welcher Stelle. Ich glaube, ich bin manchmal irgendwo beides. Aber das sind die wichtigen Dinge in der Gemeinde. Gastfreundlich sein. Ich habe mal in meiner Vikariatsgemeinde in Castrop-Rauxel, da war eine Küsterin, liebe Frau, ja, aber eben auch an dieser Stelle sehr eigen. Da kam nach Jahren ein nicht ganz einfacher und unkomplizierter Mensch, der viel mit Kindern gemacht hat, auf Freizeiten gemacht hat und lange Zeit abgetaucht war, der kam mal wieder in den Gottesdienst und da faucht die den an, was willst du denn hier? Du warst doch auch die letzten Jahre nicht hier. Und du denkst, was? Ja, so kann man jemanden natürlich auch rauskicken. Das habe ich hier zum Glück noch nicht gehört. Da bin ich sehr froh drüber. Oder ich habe es überhört, hoffe ich. Also es gab nichts zu überhören. Das war natürlich auch gut. Also Gastfreundschaft, Anteil nehmen an den Lebensgeschichten der Menschen, die sie mitbringen. Die Lebensgeschichte dieses Menschen würde mich jetzt natürlich auch interessieren. Was bringt das arme Kind gerade so zur Verzweiflung? Ja. Also, Anteil nehmen. Gastfreundlich sein, Anteil nehmen und sich gemeinsam irren dürfen. Und sich dann nicht loslassen mit dem Satz, ich hatte recht oder ich habe es doch sowieso immer gesagt und immer besser gewusst. Das ist ganz viel christliche und kirchliche Gemeinde, weil wir das ja von Gott in Jesus selber erfahren. Kommt her zu mir alle. Gastfreundlicher geht's nicht. Anteilnehmend, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Jesus nimmt Anteil an deinem und meinem Leiden und wir dürfen uns gemeinsam irren. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Gott, sagt Jesus selbst. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gemeinsam irren dürfen, das macht Jesus im Verhältnis zu Gott tatsächlich uns auch noch vor. Wie grandios ist das? Das ist Barmherzigkeit, die wir in Gemeinde leben dürfen. Und dann mal gucken, wen wir noch vielleicht auch in diese Gemeinschaft bewusst mit einladen können. Um es noch mal einmal auf den Punkt zu bringen, wie christliche Gemeinde aufgestellt ist, möchte ich euch noch ein ganz kurzes zweites Video zeigen. Das ist auch bei YouTube, das ist die YouTube-Alternative, da heißt das dann Shorts. Und wie die Reise nach Jerusalem spielen, zumindest die erste Szene fand ich grandios. Bitteschön. Also, was lernt man daraus? In einer Gemeinde ist erstmal für jeden ein Stuhl da. So, das ist die erste Szene. Ganz wichtig, für jeden ist hier ein Platz da. Und dann kann man zusammen spielen, weil man weiß, es ist für jeden Platz da. Und dann kann man sich auch darüber freuen, wenn der andere gewinnt und ist nicht traurig, wenn man selber dann mal vielleicht jetzt gerade den Stuhl nicht gekriegt hat. Und als ich die drei gesehen habe, Amelie sagte sogar gerade, als sie das gesehen habe, die kenne ich ja, auch das scheint irgendwie so eine TikTok-Geschichte zu sein, die müsste man irgendwie kennen, die Jungs, wenn man in dem Alter wäre. Als ich die drei gesehen habe, dachte ich, ist doch noch ein bisschen Hoffnung da für unsere nachfolgenden Generationen, wenn die mit drei Stühlen so viel Spaß haben können, dann kann es mit der Medienhysterie gar nicht so weit her sein und vielleicht gibt uns das eher auch noch ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg. Also wenn ihr eure ganz eigene persönliche Reise nach Jerusalem nochmal spielen wollt, dann nehmt ihr euch heute Nachmittag, Marge und Ingeborg, einfach zwei Stühle, lauft mal rum oder wie viel ihr in der Familie seid und wundert euch, dass für jeden einer da ist. Ich lade euch ein, Menschen auch mit hineinzunehmen in unsere Gemeinschaft, die nochmal wahrzunehmen. Das machen wir gleich in unserem Lichterraum, dazu aber gleich mehr. Wir singen gemeinsames Lied, What a Beautiful Name.